BR Heimat. Habe die Ehre.
Schon komisch, dass man aus einem rechteckigen Radio den Rundfunk hören kann. Herzlich grüß Gott, so habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Und dieser Spruch ist von Karl Valentin. Und über Karl Valentin ratschen wir heute ausführlich. Mein Ratschgast ist schon da, es ist Herbert Becke, der gemeinsam mit Günter Fette und Alfons Schweigert ein so großartiges Karl-Valentin-Buch herausgegeben hat, einen Karl-Valentin-Kalender, den immer gültigen Kalender des Humors, dass mir schon der Kopf schwirrt. Ich habe es gestern Abend gelesen und man kann es von vorn und hinten und oben und unten lesen und findet immer was so Wunderbares und was so Gescheites. Und bevor wir über Karl Valentin reden, muss ich ihn gleich nochmal zitieren. Nenn mich nicht Valentin, du nennst ja auch nicht deinen Vater Vater. Also, Karl Valentin ist heute unser Thema und über diesen wunderbaren Kalender ratsche ich gleich mit meinem Gast, mit Herbert Becke. Herzlich willkommen, Herbert Becke. Ich bin so froh, dass ich schon viel zu früh dran war. Da können wir schon seit der Dreiviertelstunde über Karl Valentin ratschen. Und ich freue mich, dass wir jetzt live ratschen können bei uns bei BR Heimat, bei Habe die Ehre. Es ist unglaublich, was in Ihrem gemeinsamen Werk, in Ihrem Buch alles drin ist. Und es ist unglaublich, in der Gedankenwelt von Karl Valentin sich aufhalten zu können, tut einer der Kopf auch schon manchmal weh.
Schon, weil wir ja Jahrzehnte, wir alle drei schon Jahrzehnte mit Valentin uns beschäftigen. Also als erstes sakrischen Dank für die Einladung, fürs Interesse an Karl Valentin, was ja heutzutage viel größer ist wie nach dem Krieg. Da war Valentin in München ja leider auch tot. Aber wenn man sich mit Valentin beschäftigt und, wie gesagt, in sein Hirn einsteigt, dann tut einem schon manchmal der Kopf weh, aber man kommt immer auf eine bestimmte Art und Weise wieder raus, und auch beim Valentin. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man immer was Neues auch entdeckt. Das war auch bei dem Buch so. Also Alfons Schweigert macht seit, weiß nicht, 15, 20 Jahren Valentin-Bücher. Der Fette beschäftigt sich seit 50 Jahren
mit den Rechten.
Mit den Rechten und der Valentin-Familie als Vertreter eben von den künstlerischen Rechten vom Valentin. Und ich mache das ja auch schon aus meiner Jugend, zwar wieder beruflich unterbrochen, aber die letzten 10 Jahre wieder intensiv. Jeder hat einen eigenen Zugang zu Valentin. Und das ist das Schöne, dass man bei ihm immer wieder was entdeckt, auch was man schon zigmal gelesen hat. Da kommt oft ein Gedanke raus, den man noch gar nicht bei der Formulierung mitgekriegt hat. Und das ist, wie gesagt, bei Valentin einzigartig.
Und das passt jetzt so gut, dass das Buch rausgekommen ist. Heute ist der 1. Juni und am 4. Juni ist sein Geburtstag. Und da hat er genau. Vor vielen Jahren gesagt, wie die Zeit vergeht. Jetzt sind es genau 49 Jahre, seitdem ich geboren bin. Ich sehe mich neu heute.
Genau. Am Donnerstag hat er seinen 144. Geburtstag, also 12 mal 12 Jahre. Das passt
ja
natürlich. Und wir drei, die das Buch gemacht haben, sind heuer 240 Jahre. Also insofern passen da auch die Jahreszahlen ein bisschen, zwar versetzt, aber trotzdem. Und Valentin hat ja auch bei der Geburt, ist ja in dem Buch auch das schöne Bild drin, wo er mit einer Frau mit einem verzerrten Gesicht dann sagt, also die Hebamme, die ich bei der Geburt gesehen habe, die habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen.
Die Frau.
Und das sind einfach schöne Sachen. Und wie gesagt, viele denken beim Valentin zwar immer nur an die humoristischen Sachen. Wir haben auch versucht, die verschiedenen Seiten vom Valentin darzustellen und mit Sprüchen und Texten auch zu versehen.
Für mich ist er immer noch der größte Philosoph. Ja. Man kennt viele Seiten von Karl Valentin, aber manche Dinge sind auf den ersten Blick oder beim ersten Mal hören lustig, und dann wird einem erst bewusst, wie philosophisch das Ganze ist.
Ja, also da war für mich auch toll, bei der Recherche von der Anneliese Friedmann was mitzukriegen, die ja danach die AZ herausgegeben hat und in der Süddeutschen Zeitung Karriere gemacht hat als Redakteurin. Die hatte einen Auftrag als ganz junge Frau Ende 1947. Und Da gibt es dieses Zitat von der Anneliese Friedmann, wo sie sagt, ich habe es vorher schon vermutet, aber nach dem Interview weiß ich, Valentin ist kein Humorist, sondern ein Philosoph. Mhm. Und das damals schon 1947, kurz bevor er gestorben ist. Er ist ja dann 9. Februar 1948 gestorben. Und das ist eine tolle Aussage. Er ist Humorist, aber mit einem wirklich einem großen philosophischen, intellektuellen Hintergrund, obwohl er nie intellektuell war auf der Bühne quasi, als mit seinen Figuren. Aber das, was er gemacht hat, ist sehr tiefgründig.
Gunter Fette war bei mir schon zu Gast, hierbei habe die Ehre, um über Karl Valentin zu ratschen, Alfons Schweigert mit allen möglichen Büchern über die Wittelsbacher. Herr Schweigert, falls Sie zuhören, Sie schreiben wahrscheinlich nonstop.
Ludwig II., Sissi, alles hat er gemacht.
Und Karl Valentin und Sie sind jetzt, haben jetzt Premiere heute mit Ihrem Gemeinschaftswerk bei mir, Herr Becke. Schafft man das überhaupt, wenn man über so ein anstrengendes, intensives Thema wie Karl Valentin ein Buch macht? Ist es da zu dritt überhaupt möglich, dass man sich auf was einigen kann?
Also da hat, glaube ich, der Valentin auch Regie geführt bei der Vorbereitung. Also das Buch hat ja schon fast 2 Jahre gedauert, bis das dann zum Verlag gekommen ist. Ich habe ja mit dem Gunter Fette schon vor 5 Jahren ein Buch gemacht, Valentin Bildersprache, wo ich meine eigenen skurrilen Fotos verpaart habe mit Texten von Valentin. Und das habe ich zusammen mit Gunter Fette gemacht. Also insofern kannten wir uns da schon bei der Buchproduktion ganz gut. Und wenn dann so 3 alte, störrische Männer zusammenkommen, wo jeder Valentin kennt, aber aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, ist es schon anstrengend, zumal wir das alles über Telefon und E-Mails gemacht haben. Wir haben uns, das hat was damit zu tun, aus gesundheitlichen Gründen, nie richtig getroffen. Wir haben das also alles indirekt quasi ausgemacht. Und das war schon sehr mühselig, muss ich sagen. Anstrengend, wenn meine Frau zuhört. Die hat alles ja mitgekriegt, was da an Irritationen und Hürden zu nehmen waren. Aber es war vom Ergebnis her und auch das, was wir gemeinsam gemacht haben, wenn der eine gesagt hat, also das Pudel kannst du auf keinen Fall an dem 5. Januar reintun, das am 6. Februar, und dann sage ich, das siehst du ja gar nicht gescheit, das Pudel, das muss dann schon so rein. Und der andere sagt, na, da muss ein anderer Text hin. Also wir haben von den 366 Tagen, ich sage jetzt mal, glaube ich, jeden Tag 5 bis 10 Mal verändert. Und unser Verleger, der Michael Volk, hat einmal zu mir gesagt, das ist sein anstrengendstes Buch und aufwendigstes Buch gewesen. Allein der Layout, der muss, glaube ich, über 200 Stunden Druck gearbeitet haben. Und das war aber insofern schön, weil jeder von uns seinen Valentin eingebracht hat. Und man muss vielleicht dazu sagen, es ist ein Kalender, aber gleichzeitig ist es ein Valentin-Buch, was den Valentin ganz zeigt. Es gibt ja viele Valentin-Bücher, Dutzende. Ich meine, der Schweigert hat allein, glaube ich, 12 oder 15 Valentin-Bücher gemacht. Aber wir haben den Anspruch gehabt bei dem Buch, dass man möglichst alles vom Valentin zeigen. Mhm. Den privaten Valentin, den Bühnen-Valentin, dann auch, sage ich jetzt mal, vieles, was um den Valentin drumherum ist, was andere über Valentin sagen. Wir haben ja auch Aussagen von prominenten Kulturschaffenden drin. Wir haben die weltweite Wirkung vom Valentin auch drin. Das glaubt ja keiner. Ich habe das zuerst auch nicht geglaubt. Ich habe gesagt, der erzählt mir einen Schmarrn, der Gunter Fette, dass Valentin auf der Welt mehr gespielt wurde als wie in Deutschland. Das kann man sich beim Valentin gar nicht vorstellen. Ich habe immer gedacht, das geht gar nicht.
Das Bayerische in die Welt hinaus.
Bayerisch-Münchnerische, diese skurrile Art des Wortspiels, das geht doch nicht im Französisch. Oder dann hat er mal eine Excel-Tabelle gebracht. Da ist tatsächlich gewesen, dass Valentin, der hat ja 50 Jahre die Rechte vertreten und es ist alles über seinen Schreibtisch gegangen, 50 Jahre lang hat der mitgekriegt, dass Valentin öfters gespielt wird, der bis hin nach Südafrika, nach Kanada, Europa sowieso.
Ja, unglaublich.
Und da haben wir das auch im Buch drinnen, diesen weltweiten Valentin und zeigen mit Plakaten, dass Valentin jetzt in Kanada, in Italien, in Spanien, in Frankreich überall gespielt wurde. Und wie gesagt, das eigentlich einen, der Valentin kennt, schon als erstes, glaube ich, gar nicht glaubt, dass das so ist. Aber es ist so. Und sind so viele Facetten drin, die Leute können auch Notizen sich machen an dem Tag. Der Anspruch war ja, einen Kalender zu machen.
Das wollte ich gerade fragen, dass Sie überhaupt auf die Idee kommen sind, dass es nicht das klassische Buch ist, sondern ein Kalender, dass man hin und her blättern kann, um so zu lesen, wie Karl Valentin eigentlich denkt.
Ja, also es ist ja so, jeder von uns hat ja ein bestimmtes Bild vom Valentin im Kopf gehabt. Und wir drei kennen uns ja gut, auch wir waren 10 Jahre in der Saubande im Vorstand beim Valentin-Verein und haben viel miteinander diskutiert und uns ausgetauscht über Valentin. Und die Idee war halt, ein Werk zu machen, eben einmal, wo der ganze Valentin drin ist, dann den Hintergrund, den viele ja immer sagen, Valentins Humor gilt auch heute noch. Und es gibt ja den Ausspruch von dem großen Komiker Heinz Erhardt, der gesagt hat, Valentin ist der Vater der modernen Komik und auch der zukünftigen. Das heißt, der Valentin gilt immer. Und so ist langsam die Idee gereift, einen Valentin zu präsentieren, der immer gilt. Und insofern ist der Kalender immer gültig, wo keine Jahreszahl dahinter steht und auch nicht der Wochentag, sondern nur das Datum. Mhm. Und das war eigentlich so die Grundidee. Und dass man gesagt hat, da zeigen wir auch Dinge, die sonst noch nie Valentin in der Öffentlichkeit gezeigt wurde, die Bilder. Also da sind ungefähr 150, knapp 200 Fotos drin, die noch nie in der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Auch Sprüche, die man gar nicht kennt vom Valentin.
Man kennt halt das Übliche.
Genau.
Heute zum Beispiel am 1. Juni, wo wir miteinander ratschen über Karl Valentin, ist ein sehr skurriles Foto von ihm drin, wo er so als Dienstmädel verkleidet ist und so einen Teppichklopfer in der Hand hat. Ja. Da steht nichts, nur Platz für Notizen. Ich bin ja auch kein Mensch, ich bin ein Bayer. Auch das hat Karl Valentin gesagt. Und es sind wirklich viele Sprüche, den Herbert Becke, die ich noch nie gehört habe. Und habe mich ja auch schon durch Habe die Ehre, nicht nur durch Habe die Ehre, schon früh mit Karl Valentin beschäftigt. Weil mein Vater hat sich das immer angehört und sich kaputt gelacht. Und ich habe es als Kind nicht so verstanden. Als Kind versteht man den Humor nicht. Aber Sie sind schon sehr jung zu Karl Valentin gekommen. Und das war auch eine ungewöhnliche Herangehensweise.
Schon, ja. Also ich bin ein 50er-Jahrgang. Ich bin in München aufgewachsen. Und 1956 sind meine Mutter und ich bin alleinerziehend groß geworden mit meiner Mutter in einer 1,5-Zimmer-Sozialwohnung am Harthof. Und das war ja in der Zeit, 50er, 60er Jahre, nicht gerade einfach, als nicht-eheliches Kind in München zu überleben, sage ich jetzt einmal so. Und das Einzige, was meine Mutter mir erlaubt hat, war, mit 14 Jahren in ein sogenanntes Seminar für Ausdrucksschulung hat es geheißen. Das war von der Stadt München so eine Art Schauspielschule für Laien, die also ein bisschen mal Bühnenerfahrung machen wollten. Und da hat meine Mutter mich hinlassen. Da war ich 14 Jahre alt. Das war genau nach meinem Geburtstag. Und das war eine Gruppe von ungefähr 20 jungen Menschen. Und das war eine klassische Schauspielschule, also bis hin zu Sprachübungen. Wir haben da so wie hinterm Haus heult Harrachs Hofhund heiß hungrig hervor.
Sowas
haben wir lernen müssen, aber dann gab es auch Charaden, wo man frei improvisieren können und das hat mir Spaß gemacht. Und dann nach ein paar Monaten, da war ich noch 14, da sagt der Regisseur, ich muss jetzt mal so einen Selbstmörder spielen. Und da habe ich als 14-jähriger Bub einen Selbstmörder spielen müssen vor der Gruppe von irgendeinem russischen Autor oder was. Und das muss so fürchterlich gewesen sein, dass der Regisseur mich beiseite genommen hat und gesagt hat, du Bub, ich glaube, das wird nichts bei dir mit der Schauspielerei. Du bist ja als Selbstmörder nur urkomisch.
Mein Gott, Sie Armer, Sie wollten ja große Tragödien auf die Bühne bringen.
Also war natürlich der Teppich unter die Füße schon weggezogen. Da sagt er, aber pass auf, ich hab vielleicht für die was. Und das nächste Mal hat er mir, wir haben uns einmal in der Woche getroffen, und da hat er mir einen Zettel mitgebracht, und da war der Text drauf, das Aquarium von Karl Valentin. Mir war damals als 14-Jähriger Karl Valentin überhaupt kein Begriff, weil in den Anfang der 60er Jahre war Valentin in der Öffentlichkeit mehr oder weniger auch in München tot. Er war nicht richtig tot, sondern auch seine Kunst war mehr oder weniger nicht mehr in der Öffentlichkeit. Und ich habe den Text vom Aquarium mir zu Hause durchgelesen und ich war hin und weg. Das war ein Humor, das war sowas Hintergründiges, Skurriles, sowas, wo Valentin auch ja die Wörter wörtlich nimmt. Mhm. Und dann habe ich das auswendig gelernt, habe von mir noch ein bisschen was dazu und habe das eine Woche später in dieser Schauspielgruppe vorgetragen. Und die haben sich gekringelt. Und das war's für mich. Da war ich infiziert von Valentin, hab dann auch mehrere Sachen gelernt und hab dann 1966 schon als 16-Jähriger in München eine Valentinadenbühne gegründet. Einfach so, ich war so begeistert. Und in der Gruppe war eben eine junge, die war schon wesentlich älter wie ich, aber junge Frau, die war kongenial wie die Liesel Karlstadt zum Valentin, klar ein bisschen untersetzt, Münchner Dialekt und ein bisschen schräg. Und wir zwei haben Valentin gespielt, was man halt so kennt vom Theaterbesuch über den Firmling, aber auch unbekannte Sachen, Bittsteller oder so. Und das war, also das hat mich so eingenommen, quasi für mein ganzes Leben. Und ich bin im Unruhestand auf Valentin eben wieder zurückgekommen.
Also Valentin hat sich schon wie ein roter Faden durch ihr Leben gezogen. Und jetzt haben wir bei uns im Archiv eine Aufnahme gefunden, obwohl Sie gesagt haben, das Aquarium ist von 1908.
1908 hat er seinen Durchbruch gehabt mit dem Aquarium. Der war vorher ja praktisch nur ein Zitterspieler. Der hat ja kaum was verdient. Also der hat in Untermiete gelebt. Leute haben ihm ein Bett angeboten. Also der war quasi auf der Straße, der Karl Valentin. Und mit 1908, mit diesem Solo-Aquarium, hat er seinen Durchbruch gehabt und dann ist es mit ihm geschehen.
Und wir haben im Archiv, hab ich jetzt entdeckt, von 1928 eine Aufnahme. Und auch wenn BR Heimat digital sendet, da knarzt es jetzt schon ziemlich. Aber das ist ja eine fast 100 Jahre alte historische Kostbarkeit. Also es dauert jetzt 2 Minuten 55. Vielleicht stellen Sie Ihre Ohren oder Ihr Digitalradio so ein, dass man sich's gut anhören kann.
Und bis zum Schluss hören. Das muss man bis zum Schluss hören. Das ist genial.
Hören wir es an.
Aquarium. Sehen Sie, seit so und so viel Jahr wohne ich jetzt in der Sendlinger Straße. Also nicht in der Sendlinger Straße, sondern schon in der Straße, also in die Häuser, die wo heute in der Straße sind, weil in der Straße selber kennt man ja nicht wohnen, nicht, weil immer die Trambahn durchfährt. Ich wohne im ersten Stock, weil in dem Haus, wo wir da wohnen, ist ein erster Stock. Der ist unterm zweiten Stock und oben Parterre so zwischendrin. Und da geht bei uns in den ersten Stock eine Stiegen auf. Die geht schon wieder runter auch, aber zuerst geht es auf. Wenn man es eigentlich richtig nimmt, geht ja nicht die Stiegen auf, sondern wir gehen auf die Stiegen auf. Man sagt dem so. Und da haben wir in den Zimmer drin haben wir ein Aquarium. Ein richtiges Aquarium. Unser Aquarium ist aus Glas, aus durchsichtigem Glas, ne, weil es Milchglas auch gibt. Und so vier Wände, Glas, aus so vier Glaswände, nicht? Und der Boden. Die Hauptsache ist ja der Boden vom Aquarium. Der muss unbedingt da sein. Den, sagen wir zum Beispiel, wir hätten bloß die vier Wände und der Boden wäre nicht da. Und man schiedet oben ein Wasser rein, nicht? Probeweise nicht. Dann läuft das Wasser natürlich unten aus. Da dürfen Sie 10 Jahre Wasser, 10, 30, 50 Jahre Wasser reinschießen. Wenn kein Boden da ist, läuft es im unten aus. Bei einem Vogelhaus ist das was anderes. Den Abstand, das sind auch so Wände da wie beim Aquarium. Nur mit dem Unterschied, dass die Glaswände beim Vogelhaus nicht aus Glas sind, sondern aus Luft und aus drauf. Also wir haben in unserem Aquarium haben wir Goldfisch drin. In dem Vogelhaus haben wir einen Vogel. Dann haben wir einmal probeweise, nur aus Viecherei, mal, ne, haben wir die Goldfische ins Vogelhaus getan und einen Kanarienvogel ins Aquarium. Da sind uns die Goldfische immer über die Stange runtergefallen, natürlich, weil sie keinen Halt drin haben, weil sie es nicht gewohnt sind. Und der Kanarienvogel ist uns im Aquarium untersoffen. Dann haben wir es wieder beim Alten lassen. Dann haben wir den Vogel wieder ins Vogelhaus getan und den Goldfisch wieder ins Aquarium. Wo es hinkehrt, ne, Seit der Zeit schwimmen die Goldfische wieder im Aquarium drin umher. Einmal so rüber, dann so rüber, dann hinauf, dann... Die schwimmen fast jeden Tag anders. Das kann man nicht so genau berechnen. Nun ist uns neulich ein Goldfisch rausgefallen aus dem Aquarium. Von innen heraus zu raus, nicht? Und ist am Boden runtergefallen, weil wir in dem Aquarium, in dem Zimmer, wo das Aquarium steht, da haben wir einen Fußboden. Und da ist er natürlich durchgelegen, aber erst wie das Fallen aufgehört hat. Jetzt hat aber der Fisch am Boden kein Wasser gehabt. Nicht? Weil wir so außer im Aquarium haben wir weiter kein Wasser im Zimmer. Und der Fisch ist aber das Wasser gewohnt schon vom Aquarium her, nicht? Weil da meins drin ist. Dann hat ihm meine Hausfrau gesagt, wir werden sehen, der Fisch, der wird uns wahrscheinlich am Boden kaputt, da ist es gescheiter. Sie bringen ihn um, kaufen einen Revolver und schießen ihn nieder, nicht? Dass er nicht so lange leiden braucht. Ja, sage ich, mit dem Revolver, Schuss, ich triefe ihn nicht recht oder so und so. Wissen Sie was, ich nehme den Fisch, nicht? Hab den Fisch genommen, haben ihn in die Isar geworfen und haben ertränkt.
Karl Valentin, unverkennbar. In München hat es heute Vormittag 11 Uhr, ist jetzt noch nicht ganz, 4 Grad Kälte. Wenn Sie es nicht glauben, schicke ich Ihnen ein Barometer. Also manchmal tut einem schon das Hirn weh, Herr Becke, wenn man sich mit Karl Valentin beschäftigt.
Ja, aber das ist ja eigentlich das Schöne, weil der verdrängt ja viel im Hirn. Was jetzt vielleicht da an Morass da oben drinnen ist, da kriegt man völlige neue Sicht der Dinge. Auch in der Zeitrechnung, weil Valentin hat immer wieder die ganzen Jahrzehnte sich viel mit der Zeit beschäftigt und hat sich da seine Gedanken gemacht und Fragen gestellt zur Zeit. Also wie als Beispiel, es gab mal eine Ausstellung im Stadtmuseum, die hat den Valentin-Text gehabt. War das jetzt gestern oder war es im vierten Stock?
Genial.
Die Frage von Karl Valentin.
Genial.
Und diese Frage hat erst der Einstein nachher beantworten können mit seiner Relativitätstheorie, wo er Raum und Zeit zusammengebracht hat. Also Valentin, wie gesagt, sich damit zu beschäftigen, da kommst auf alles in der Welt. Und wie gesagt, im Hirn bleiben dann auch ein paar Sachen hängen, die Leute nie vergessen. Weil, und viele sage jetzt mal, die tun den Valentin zitieren, aber wissen gar nicht, dass vom Valentin ist, so Sprüche. Die sind viele schon fast in die bayerischen Wortschatz ist das übergegangen. Also, und das ist das Schöne, dass eben dieser Humor vom Valentin, das war ja auch die Grundüberlegung von uns, dass der 100 Jahre überlebt hat und die nächsten 100 oder noch mehr Jahre auch noch weiterlebt. Weil das kann man nicht besser oft ausdrücken oder skurriler sagen, wie der Valentin eben vor schon 100 Jahren gemacht hat.
Und man muss ja wirklich immer erst einmal nachdenken. Jetzt habe ich gerade, während wir ratschen, muss ich auch schon wieder rumblättern, weil das Buch macht einfach süchtig. Zum Beispiel einer meiner Lieblingssprüche von Karl Valentin. Wir sind auf Sie angewiesen, aber Sie nicht auf uns. Merken Sie sich das? Das muss erst mal sich setzen, bis man kapiert, worum es überhaupt geht. Und das ist eigentlich so, wie wenn man sich sportlich betätigt und merkt, ui, die Muskel habe ich jetzt schon lange nicht mehr benutzt. Ja. So geht es einem auch beim Nachdenken über Karl Valentin oder seine Sprüche überhaupt nachzuvollziehen. Da scheppert es im Hirn.
Ja, ja. Und es ist ja so, er ist ja, oder wird manchmal also als Wortakrobat bezeichnet. Mhm. Das ist ja das eine, dass er die deutsche Sprache wörtlich nimmt. Also von daher bin ich ja überrascht, dass der mehr auf der Welt gespielt wird, als wie jetzt in München oder in Bayern, weil ich mir nie vorstellen konnte, dass man das in einer anderen Sprache übertragen kann. Und das kommt auch noch an, dieses skurrile Valentineske. Aber das eine ist dieser Wortakrobat, der ja mehr so den humoristischen Teil vom Valentin abdeckt. Und das andere ist das Hintergründige, das um mehr Ecken denken, das ist mehr das Philosophische, wo man, wie gesagt, öfters drüber nachdenken kann und man kommt gar nicht drauf oft auf die Lösung von ihm. Und von daher ist eben, hat deshalb wahrscheinlich auch Valentin diese vielen Jahrzehnte überlebt und seine Wortspiele.
Und eines der bekanntesten ist ja, das können wir auch schnell spielen, der Fremde unter Fremden. Ja, das passt ja auch besser denn je.
Fremde unter Fremden sind, wenn Fremde über eine Brücke fahren und unter der Brücke fährt ein Eisenbahnzug mit Fremden durch, so sind die durchfahrenden Fremden. Fremde unter Fremden was Sie vielleicht so schnell gar nicht begreifen werden.
Wir haben es jetzt, glaube ich, schon begriffen, das haben wir schon wir so haben's. Oft gehört.
Das ist übrigens der Lieblingsspruch vom Christian Ude, hat er mal gesagt.
Vom Altbürgermeister
von München, der gesagt hat, das ist die beste Formulierung eigentlich für ihn zur Ausländerproblematik, wie sich ein Fremder woanders fühlt. Und gut, es gibt ja den Spruch, fremd ist man quasi immer woanders. Aber Valentin das auf so einen kurzen Nenner bringt und eigentlich das abdeckt, wie Gefühle von Leuten sein können und meistens auch sind, die einfach woanders sind und nicht zu den Einheimischen dazukehren.
Ich meine, ja. Christian Ude ist ja auch ein großer Karl-Valentin-Verehrer. Er hat ja selber viel als Kabarettist und Satiriker gearbeitet, schon vor seiner Zeit als Münchner Oberbürgermeister. Und Sie haben ja gerade während der letzten Musik erzählt, der war auch beim ehemaligen bayerischen Papst Ratzinger im Vatikan. Gell, nicht Vatikan, Vatikan.
Im Vatikan, genau.
Und dann hat ihm der Papst Karl Valentin vorgeschult.
Ja, genau. Also in der Funktion, da war er noch Oberbürgermeister, hat er in Rom einen Termin gehabt und die kannten sich natürlich vorher schon, weil Ratzinger ja in München und Freising ja auch beruflich sehr viel da anwesend war. Und das war, also was Christian Ude da berichtet, das kann man sich fast nicht glauben, dieser trockene, ernste, teilweise auch beißende Papst, wie der formuliert, sind die zufällig in dem Gespräch auf Karl Valentin gekommen, das war im Vatikan. Und ohne irgendeine Überleitung, hat der Ude erzählt, hat der Ratzinger ihm eine Szene vorgespielt, und zwar mit beiden Rollen, also mit Valentin und der Liesel Karlstadt, der hat eigentlich nicht mehr gewusst, was er dazu sagen soll. Und der hat beide Stimmen gemacht, der Ratzinger. Und das war ein so intensiver Valentin-Kenner. Ich meine, er ist ja als Student auch am Tod, bei der Beerdigung beim Valentin in Planegg gewesen. Der ist zu Fuß, was er erzählt hat, von Freising, wo er damals als Student tätig war, ist er zu Fuß nach Planegg, um zur Beisetzung vom Karl Valentin zu kommen. Und der ist sein Leben lang großer Valentin-Fan geworden und konnte viele Dinge auswendig. Also der Ude war ganz begeistert, wie dieser Papst quasi jetzt in Rom den Valentin mitgenommen hat und ihm als Münchner Oberbürgermeister noch vorspult.
Da ist aber auch ein Foto von der Beerdigung von Karl Valentin drin, wo auch Heinz Erhardt, auch ein berühmter Komiker, Humorist, bei der Beerdigung war. Also Karl Valentin ist in der Branche schon sehr verehrt worden, auch wenn er völlig anders war als alle anderen.
Ganz anders. Also Valentin war ja nicht nur dieser Bühnenhumorist, der war ja alles. Der war Filmregisseur. Ich meine, der hat in den ersten Jahren nach 1900 hat er versucht, die ersten Stummfilme aufzunehmen. Der war Theaterdirektor, der war sein eigener Maskenbildner, der hat die Bühne gebastelt, er war ja Schreiner, er war alles, er war Wortakrobat, er war ein grandioser Schauspieler. Also der war so ein solches Multitalent wie kaum andere Humoristen, die ja sonst immer nur so ihren eigenen Stil haben. Und der Valentin war wirklich, der war halt alles, einfach genial, wie das auch viele seiner Kollegen in der Zeit und auch danach beschrieben haben.
Aber auch so Technik interessiert, wie Sie gerade erzählen. Ja. Er war wirklich einer der Ersten, der sich mit dem Medium Film beschäftigt hat, was natürlich seine große Kunst. Jetzt müssen wir aber wirklich mehrfach wieder Liesel Karlstadt erwähnen, aber es ist ja ein Karl-Valentin-Kalender, jetzt in dem Fall kein Karlstadt- und Valentin-Kalender, dass die beiden das einfach auf Film gebracht haben. Und das war ja damals ein Medium, das völlig neu war und dann haben die Leute das im Kino sehen können.
Ja, der hat sich für sündteures Geld, hat sich der eine Ausrüstung besorgt mit Scheinwerfern und so und hat dann jetzt auch zum Beispiel auf der Oktoberfestwiesen haben die Szenen gedreht oder so. Oder es gibt Leider ist vieles ja, gibt's nicht mehr, ist verschollen, aber so die Mysterien des Frisiersalons als Beispiel ist überliefert, diesen Stummfilm, wo jeder sagt, das ist eigentlich Charlie Chaplin. Mhm. Und er wird ja oft auch in einem genannt mit Charlie Chaplin als quasi die beiden größten Komiker, die diese Art gehabt haben, dieses Skurrile, dieses Hintergründige. Und beim Valentin kommt halt noch dazu, dass er diese Vielfalt noch gehabt hat gegenüber jetzt Charlie Chaplin. Also wie gesagt, wer sich mit Valentin nur im Ansatz beschäftigt, der hat so viele Möglichkeiten, ihn kennenzulernen in ganz unterschiedlichen Facetten.
Passend zum Wetter heute von Karl Valentin, ein so kleiner Schirm und trotzdem wird man nicht nass, wenn es nicht regnet. Über Karl Valentin als politischen Mensch muss man auch sprechen, weil da sehr beeindruckende Zitate oder Sprüche in Anführungsstrichen von Karl Valentin drin sind und auch ein Foto, von dem ich noch nie was gehört habe. Wobei ich weiß, dass Karl Valentin selber Postkarten vom alten München gesammelt hat. Genau. Da gibt es ein Foto aus ihrem gemeinsamen Archiv wahrscheinlich, dass die Nazis schon 1934 einen Faschingszug in München organisiert haben und von Karl Valentin und Liesel Kaltstadt erwartet haben, dass sich das Komikerpaar mit einem Wagen daran beteiligt.
Ja.
Von dem Ergebnis müssen Sie jetzt erzählen, das ist unglaublich.
Also Valentin konnte ja mit Fasching und dieser Art des Humors ja gar nicht umgehen. Das war ihm eigentlich ein Gräuel. Und die Nazi-Führung in München, das war, muss 34 gewesen sein, 1934 einen Faschingsumzug organisiert und haben erwartet und von vielen, dass die da mitmachen und auch beim Valentin und der Karlstadt haben die verlangt, dass er mit irgendeiner Art, mit einem Umzugswagen oder was auch immer, sich an dem Faschingsumzug beteiligt. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Valentin in der Zeit mit dieser Diktatur und den Nazis umgegangen ist. Und dieses Foto ist Gott sei Dank erhalten geblieben, eben aus dem Archiv von der Valentin-Familie, zeigt einen großen Wagen, wo Valentin mit der Liesel Karlstadt lauter Klump auf den Wagen aufgestellt haben. Also irgendwie ein altes Fass und kaputte Bretter und also lauter Sperrmüll, würde man heute sagen, war der Wagen voll. Und ein Riesenschild links und rechts von den Zuschauern des Faschingszuges zu lesen, wo dann in großen Lettern drauf stand: Entschuldigen's bittchen, wir sind nicht fertig geworden.
Und Valentin und Liesel
Karl Kalker. Valentin und Liesel Karlstadt. Ja, super. Und das ist das, wie Valentin auch, wie gesagt, in anderen Situationen in der Zeit umgegangen ist. Er war ja nicht einer, der jetzt aktiv gegen die Nazis gekämpft hat. Dafür war er auch viel zu ängstlich. Aber er hat seine Art des Humors ausgenutzt, um zu demaskieren, was andere von ihm fordern oder wie bestimmte Situationen sind. Also es gibt als Beispiel, es gab so eine Aktion ja damals, glaube ich, 38, und es war mit dem Winterhilfswerk, in Kriegszeiten schon, mit dem Winterhilfswerk, wo die Nazis Anzeigen aufgegeben haben: kein Deutscher darf in Deutschland hungern und frieren. Und der Valentin darauf gesagt: Dürfen wir das jetzt auch schon nicht mehr?
Der hat
sich getraut. Genial.
Aber er ist da nie irgendwelchen Repressalien ausgesetzt gewesen?
Nein, also da wundern sich alle. Mhm. Also nicht nur wir drei von dem Buch. Alle, die sich mit Valentin beschäftigen, grübeln nach, warum der eigentlich relativ unbehelligt das überstanden hat, das Regime. Ich meine, es ist schon so, dass Filme von ihm dann verboten wurden. Valentin war ja zuerst bei Hitler gut angesehen. Also Hitler hatte, was man so hört oder berichtet, war eigentlich zuerst ein Valentin-Fan, aber wie er Valentin kennengelernt hat, hat der Valentin den Hitler so abgekanzelt indirekt, dass für ihn Valentin dann erledigt war.
Da haben Sie im Buch auch eine Szene drin, wo sie sich begegnet sind, obwohl Karl Valentin das gar nicht wollte. Genau. Und Hitler soll gesagt haben, ich höre Sie so gern. Und Valentin hat dann
die sie aber nicht. Genau, und das ist eine Zwangszusammenführung gewesen von dem Fotografen Hoffmann, von dem Hitler-Fotografen. Valentin wollte immer das umgehen und Hitler wollte immer Valentin kennenlernen. Und da gibt es eben zwei Szenen, die berichtet werden. Eine davon ist eben da mit dem Hoffmann und eine andere ist, wo er bei einer Aufführung war, Hitler. Und Hitler ist in der Pause zum Valentin und hat ihm gratuliert und ganz toll und so und dass er viel gelacht hat und dann muss Valentin gesagt haben, ja, das habe ich schon gespannt, wo sie gekommen sind, hat dann keiner mehr gelacht. Also und lauter so Sachen oder er hat Anzeigen aufgegeben, Grenzpfähle verschiebt Großdeutschland, richtig in der Zeitung als Anzeige und da rätselt jeder, wie der unbescholten, relativ unbescholten, dieses Reich überstanden hat. Und eine Erklärung ist, die viele so im Kopf haben, dass er nicht als normaler Bürger wahrgenommen wurde, sondern er war halt für die war er halt der Kasperl, der Humorist. Naja, das ist der Spinner, die Teife. Den muss man nicht ernst nehmen oder so.
Aber also, das ist ja anderen ganz anders ergangen.
Naja, ja.
Hat er dann so eine Art Narrenfreiheit gehabt?
Scheinbar. Also gut, er hat sich dann ja 41, 42 dann zurückgezogen nach Planegg, hat München verlassen aus Angst jetzt wegen den ganzen Bombenangriffen und so und ist in der Zeit die letzten, sage ich jetzt mal, 2,5, 3 Jahre ist er ja nicht mehr aufgetreten. Und er sollte ja auch zum Beispiel zur Bespaßung von Soldaten nach Krakau kommen und so. Und das hat er alles abgelehnt, hat denen dann eine Postkarte geschickt, wie er ausschaut, abgemergelt, dass er eigentlich nicht mehr auftreten kann und so. Aber das ist wirklich, das ist am Anfang wahrscheinlich, haben die Leute gemeint, weil Hitler ihn ganz toll findet als Humorist, aber irgendwann ist er dann ja nicht mehr so gut weggekommen beim Hitler und dann war es so, dass er halt wirklich der gespinnerte Teufel war, den man eigentlich nicht ernst nehmen kann. Aber er
das
hat
war dies, eigentlich seine Rettung.
Das war seine Rettung und das ist, eigentlich muss man Valentin immer ernst nehmen, auch in seiner kuriosen Art, sage jetzt einmal, bestimmte Menschen auf die Bühne zu bringen. Er hat ja immer die kleinen Leute gespielt auf der Bühne, die immer scheitern. Und das war ja seine Art des Humors.
Das ist auch wieder die Parallele zu Charlie Chaplin.
Genau, und, aber das war die Ernsthaftigkeit von ihm mit diesem Humor. Und das ist, finde ich, halt das Wesentliche beim Valentin, dass man ihn, dass er auf der Bühne die Tragik der Menschen humoristisch auf die Bühne gebracht hat und gezeigt hat und die Leute gelacht haben, aber teilweise bleibt einem natürlich auch der Gnädel im Hals hängen, wenn man das sieht und hört, was Valentin alles da gebracht hat.
Wie geht es Ihnen, wurde Valentin öfter gefragt. Seine Antwort auf die Frage war gerne, wissen Sie es auswendig, Herr Becke?
Besser wie moin.
Unglaublich, man muss echt sein Hirn anstrengen. Und dann haben wir ja gerade eben noch gesagt, nachdem ein amerikanischer Offizier bedauert hat, dass das Siegestor in München so schwer beschädigt war, hat er diesen klugen Satz gesagt.
Das macht nichts. Wir haben es sowieso schon lange nicht mehr genutzt, das Siegestor.
Man kann wirklich jeden Tag neiblättern und es ist ja nicht unhöflich, dass während wir ratschen, ich dann rumblätter, weil es ist jeden Moment was drin,
ja,
wo man drüber reden muss. Zum Reparieren brauchen wir mindestens 2 bis 10,5 Tage. War schwierig, sich zu einigen zu dritt, was man nimmt von diesem umfangreichen Werk von Karl Valentin?
Also, da war ja einmal die Bildauswahl. Die haben jetzt vor allen Dingen der Gunter Fetti und ich gemacht, aus dem Pool von 1400 Fotos. Und das war halt natürlich schon mal anstrengend. Und eigentlich die Feinarbeit war ja dann, an dem jeweiligen Tag X ein Bild zu finden und soweit geht auch ein Text vom Valentin, ein Originaltext, weil es ist so, wir haben wahnsinnig intensiv recherchiert und es ist alles, was da drin ist, ist wirklich authentisch aus dem Werksverzeichnis, aus vom Valentin. Aber dann das zusammenbringend, zu versuchen, an dem Tag X jetzt, 5. April oder was auch immer, da das Foto und den Text zu bringen. Und da haben wir sicher, das war das Anstrengendste auch für den Layouter im Verlag, weil wir zigmal das geändert haben und Sachen gefunden haben, die an einem anderen Tag besser passen. Aber dadurch haben wir eigentlich viel mehr und intensiver den Valentin noch kennengelernt. Auch, gell? Also wir waren auf jeden Fall bemüht. Ich sage jetzt mal, 75-80% sind wirklich Text und Bild an dem jeweiligen Tag, schön, die optimal zusammenpassen. Und wir haben ja auch sogar, das war dann meine Arbeit, UNO-Welttage auch mit einbezogen.
Ich muss jetzt noch einen Spruch lesen, damit wir die Elfer-Nachrichten abspielen können, Herr Becke. Der Kaffee hat ja einen ohrenbetäubenden Duft. Hören Sie denn nicht, wie der riecht? Ich glaube, Sie kriegen jetzt einen Kaffee. Wir hören gemeinsam mit unseren Hörerinnen und Hörern die Elfer-Nachrichten an und dann ratschen wir weiter. Immer gerne über Karl Valentin.
BR Heimat. Habe die Ehre.
366 Tage mit Karl Valentin, der immer gültige Kalender des Humors. 2 Stunden mit Karl Valentin, das ist das Thema von meinem Ratsch heute mit Herbert Becke, der mit herausgegeben hat, mitgeschrieben hat, diesen immer gültigen Kalender, der eine Kostbarkeit ist, in dem man hin und her blättern kann und immer wieder Neues hört. Über das Vorwort ratschen wir gleich und bevor wir weiter ratschen, habe ich noch einen schönen Satz von Karl Valentin gefunden. Wer am Ende ist, kann wieder von vorn anfangen, denn das Ende ist der Anfang von der anderen Seite. Auf dem Mond können sie fliegen, aber gegen den Katar haben sie noch nichts erfunden. Wieder hat er mal recht gehabt, der Karl Valentin.
Immer noch.
Ein Vorwort gibt es natürlich auch bei Ihrem immer gültigen Kalender des Humors und zwar von Gerhard Polt.
Ja.
Wollen Sie es vorlesen, das Vorwort?
Also vielleicht noch ein paar Sätze, wie das überhaupt entstanden ist, das
Gerne.
Vorwort. Also wir wollten natürlich, klar, zu jedem Buch muss er irgendein Vorwort nehmen. Und dann haben wir uns überlegt, also wer wäre da geeignet? Und das war dann eindeutig, das ist eigentlich nur der Gerhard Polt. Gerhard Polt, einmal mit seinem eigenen Humor. Und Polt ist einer der größten Valentin-Anhänger. Also, dann kam dazu, dass Alfons Schweigert einen ganz guten persönlichen Draht eben zum Gerhard Polt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt schauen wir, dass wir ein Vorwort von Polt kriegen. Polt angerufen, angemeldet. Also wunderbar, ja toll, Valentin mache ich euch auf jeden Fall ein schönes Vorwort und so. Muss ich mal was überlegen. Das war ungefähr halbes, dreiviertel Jahr, bevor es richtig ernst wurde mit der Druckerei. Gut, dann ist Polt mal krank geworden, dann ist er schlecht gegangen. Und also auf jeden Fall, wir haben ein paar Mal angeklopft und das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir einen Termin von der Druckerei gehabt und gesagt, also jetzt müsst innerhalb nächster Woche muss das jetzt da sein. Wir haben alles fertig. Und dann hat der Alfons Schweigert nochmal angerufen beim Polt und dann hat er war natürlich schon unter Druck mit vielen Aktivitäten, der Polt. Und dann hat der Schweigert am Telefon gesagt, ja, Herr Polt, das muss ja nicht lang sein, weil für den Valentin ist ja ein Vorwort sowieso bloß ein Wort. Weil sonst müsst's ja Vortext heißen. Dann hat der Polt am Telefon einen Juchzerer gemacht und hat gesagt, ja, super, Schweigert. Ein Wort, dann ist der Kalender also nicht bloß immer gültig, sondern auch überall gültig. Mein Vorwort ist extraterrestrisch. Und so ist dann der Schweigert, hat er zuerst ein bisschen geschluckt. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und dann sind wir erst nachher richtig draufgekommen, dass das so genial war, spontan vom Polt zu sagen, als Vorwort, dieser Kalender ist auch extraterrestrisch zu verwenden. Das heißt also, wenn einer jetzt eine irgendwie in Richtung Weltall will, dann kann er den mitnehmen, weil er dann dort auch gültig ist oder so.
Wunder.
Und das war einfach schön mit dem Polter.
Also es ist ein Vorwort ist wirklich nur ein einziges Wort. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt, wenn wir schon beim Satzbau bleiben.
Genau. Und das ist, wie Valentin heute halt auch, die Wörter wörtlich zu nehmen. Und eben Vorwort ist ein Wort. Und was passt besser? Und er schreit es in unserem Buch quasi heraus, dieses extraterrestrisch nach oben und verschwindet im All, wo es dann auch dort noch gültig ist.
Horch mal.
Ja.
Der immer gültige Kalender des Humors beginnt aber nicht wie üblicherweise die Kalender am 1. Januar, sondern die Zeitrechnung von Karl Valentin beginnt eigentlich erst am Mittwoch.
Donnerstag.
Donnerstag.
Jetzt diese
Heute
Woche
ist der
am, Donnerstag.
Erste, genau, am Donnerstag.
Am 4.
Da ist nämlich der 4.
Am 4.
Genau.
Juni. Da ist er geboren worden. 4. Juni 1882 ist Valentin auf die Welt gekommen. Und da gibt es ja diesen schönen Spruch vom Valentin: Als ich die Hebamme sah, die mich empfing, war ich sprachlos. Ich habe diese Frau in meinem Leben noch nicht gesehen. Und dazu ein Foto von einer richtigen Xantippe. Aber das ist Valentin. Die meisten erkennen ihn da nicht. Aber das ist Valentin, wie er seine Hebamme quasi entdeckt hat, wo er auf die Welt gekommen ist. Und der Kalender geht eben vom 4. Juni bis zum 3. Juni. Und dann blättert man wieder rum und fängt von vorn wieder an.
Das ist ja das Schöne,
genau.
Vor und zurück. Über Kinder hat er geschrieben, Kinder brauchen nicht erzogen werden, sie machen uns eh alles nach. Und vor vielen Jahren durfte ich auch die Enkelin von Karl Valentin interviewen, die haben Sie sicher auch gekannt, die Anneliese
Kühn.
Ja, und die hat von ihrem Opa ja geschwärmt, aber ich glaube als Ehemann und als Partner von Liesel Karlstadt und als Vater, glaube ich, war er schon ein bisschen kompliziert.
Also ganz kompliziert. Ich glaube noch komplizierter, schwieriger wie auf der Bühne. Also alles, was berichtet wird, muss Valentin privat schon vorsichtig ausgedrückt sehr gewöhnungsbedürftig gewesen sein. Er ist mit Leuten schon sehr ungut umgegangen. Also schon angefangen mit Liesel Karlstadt und seiner Frau. Dieses Verhältnis war ja extrem schwierig, weil die Liesel Karlstadt ja auch nicht nur Bühnenpartnerin war, sondern ja auch Lebenspartnerin. Und die Liesel Karlstadt hat Valentin so weit mehr oder weniger getrieben, dass sie einen Selbstmordversuch gemacht hat in der Isar und dann lange Zeit in der Psychiatrie. Und in der Zeit war Valentin ja völlig unmöglich und hat in der Zeit, wo die Liesel Karlstadt in der Psychiatrie war, hat ein junges Mädel, die mit sie mit 20 Jahren als Bühnenpartnerin geholt und auch als halbe Lebenspartnerin. Also der ist mit seinem Umfeld umgegangen. Ich glaube, die ihn anhimmeln, hätten privat nicht unbedingt mit ihm gescheit umgehen können. Also der hat sehr viele Verletzungen verursacht, der Karlstadt, für seine Umgebung. Aber genial halt als Künstler.
Karl Valentin ist immer aktuell und das ist ernst, ich mache keinen Spaß, das liegt mir nicht, hat er auch gesagt, Herr Becke. Und was ein Klassiker ist, also viele Dinge, also da kann man noch den ganzen Tag über Karl Valentin reden und auch Ausschnitte aus seinem Werk spulen. Wissen Sie noch, was Ihr erster Film war, den Sie gesehen haben? Ich glaube, meiner war der Firmling. Was war es bei
Den
Erna?
Ich jetzt gesehen habe?
Überhaupt von Karl Valentin.
Ich habe wie gesagt, Valentin gespielt, da habe ich noch gar nichts gesehen gehabt von ihm. Also von daher, die sind auch damals ja in den Kinos, gut, Fernsehen gab es ja gar nicht so verbreitet. Also insofern sind die Filme von Valentin eigentlich erst ziemlich spät wieder in die Kinos gekommen. Ich meine, bis jetzt, ja, vor kurzem haben doch die bekanntesten Filme völlig neu technisch aufbereitet und haben sie in ganz Deutschland in die Kinos gebracht. Also jetzt wie, klar, den Theaterbesuch, den Firmling, Orchesterprobe,
Fotograf.
Komplett technisch neu aufgearbeitet. Also ganz toll, da sieht man auch, wie Valentin heutzutage eigentlich noch wirkt, auch bei einer völlig anderen Generation.
bei uns im Bayerischen Fernsehen sind die ersten gesendet worden. Und da habe ich eben Firmling gesehen. Und da hat man auf einmal, wenn man es gesehen hat, mehr verstanden, wie grotesk das Ganze ist. Dass das Ganze ad absurdum geführt wird und nie aufhört. Es geht immer nur weiter, bis man denkt, das kann ja gar nicht. Manchmal hat es richtig wehgetan, die Karl-Valentin-Filme zu schauen. Aber was wir heutzutage alle kennen, und ich glaube, das ist die Geschichte, die dann auch in den Bayerischen Wortschatz übergegangen ist. Wir senden aber nur einen Ausschnitt, sonst wären wir alle wahnsinnig. Wer sich mit Hotline...
mit Sinn.
Ja, natürlich. Wahnsinn mit Sinn. Wer sich aber mit Hotlines schon herumgeschlagen hat, der kann mit dem Buchbinder Wanninger Zamm ein Lied singen. Da sprühen wir jetzt einen Ausschnitt draus.
Baufirma Meisel, Abteilung 3.
Ja, der Ding ist hier, der Buchbinder Wanninger, ich hab's jetzt den anderen schon so oft gesagt, ich möchte nur einen Herrn Direktor fragen, dass ich die Bücher jetzt fertig habe. Und ich darf jetzt Ihnen hinaufschicken in eure Fabrik, und da möchte ich nur fragen, ob ich auch die Rechnung beilegen soll.
Ach, rufen Sie doch bitte morgen wieder an, wir haben jetzt Büroschluss.
Jawohl.
Das ist nur die harmlose Version, aber sonst ist es eigentlich so, wie es heutzutage ist. Er kommt nicht weiter beim Buchbinder Wanninger.
Genau. Also das ist ja auch ein ganz gutes Beispiel, wie aktuell Valentin ist. Und diese bei den Hotlines, glaube ich, hätte Valentin noch dann eins draufgelegt zu dem, was er gesagt hat. Am Schluss saubern die Dreckerte, gell?
So hat ja auch ihr, so heißt ja auch ihr sozusagen Verein.
Genau, die Saubande, ja. Genau, die ist, wie alt ist sie jetzt ungefähr? Ich glaube, so 15 Jahre ungefähr so, ist ja gegründet worden im Valentin-Museum, aber jetzt nicht nur fürs Museum, sondern eigentlich für die ganze Kunstform, die man pflegen soll und weiterhin unterstützen soll, die Volkssänger und diese Art von Humor. Und das ist ja auch, wo wir uns da im Vorstand der Saubande kennengelernt haben. Und das ist einfach schön, das zu pflegen und weiterzugeben der nächsten Generation. Und wenn die das mitkriegt, dann merken wir jetzt auch, die sind genauso begeistert, wie eben ich jetzt vor 60 Jahren das erste Mal Valentin gehört habe oder meine Generation davor. Das Einzige war halt die Zeit um 45 und nach 45, wo die Leute ein bisschen was anderes zu tun gehabt haben, als sich mit dem Humor von Valentin zu beschäftigen, war Valentin immer präsent. Und zwar gerade eben auch bei den kleinen Leuten. Und das ist das, was mir am Valentin auch sehr viel liegt und wo mich Valentin begeistert.
Die Saubande trifft sich auch, also die heißen so, nicht, dass ich jetzt die Herrschaften beschimpfen würde. Die Saubande trifft sich auch in dem Valentin-Karlstadt-Museum.
Genau.
Noch im Isartor.
Öfters, im Turmstübel oben. Und bei größeren Veranstaltungen, es gibt ja die Matinee von der Saubande, die ist dann im Volkstheater einmal im Jahr, meistens einmal ausverkauft mit tollen Kabarettistinnen und Künstlern. Und jetzt ist heute das Valentin-Museum leider noch geschlossen. Die Stadt macht ja da den Brandschutz und eine neue Energieversorgung, wird aber am 10. Juli, also nächsten Monat, 10. Juli, wird es wieder eröffnet. Und wir sind alle gespannt, wie es ausschaut nach diesem ganzen Brandschutz, weil wir da ein bisschen gewisse Vorbehalte gehabt haben, ob das Valentin-Museum nachher immer noch so skurril ist, wie es Jahrzehnte vorher war. Aber Hoffnung, wie gesagt, die stirbt nicht aus.
Nein, vor allen Dingen bei der Saubande und bei Karl Valentin. Den ganzen Tag könnte ich in Ihrem Kalender blättern. Zum Beispiel am 21. August steht da, wo alle dasselbe denken, wird nicht viel gedacht.
Mein Lieblingsspruch. Das ist mein Lieblingsspruch. Ja.
Wunderbar. Oder am 19. August, weil ich gleich zur anderen Seite schaue, den zitiere ich immer, wenn es regnet. Ich freue mich, wenn es regnet. Jetzt kommen Sie.
Und, wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.
Brillant.
Ja.
Da ist immer oben Platz für die Gedenktage. Dann zum Beispiel am 22. August ist ein Gedenktag, aber ist ein bisschen ernsterer. UNO-Welttag gegen Korruption, internationaler Welttag der Berge. Sie haben noch einen schönen rausgegeben.
Also es ist so, ich habe Das war jetzt auch unter anderem mein Job jetzt bei dem Kalender. Ich habe mich mit den UNO-Welttagen beschäftigt. Mhm. Und man glaubt gar nicht, was es für skurrile Welttage gibt. Also der wildeste für mich ist eigentlich der UNO-Welttag der Toiletten.
Oh, wann ist der?
Der ist am 19. November.
Völlig an uns vorbeigegangen.
Der ist sicher gut gemeint, wahrscheinlich mit Hygiene in dritte Weltländer oder irgendwas mit Toiletten. Aber wenn man den jetzt in unserer Region liest, UNO-Welttag der Toiletten. Und da habe ich dazu genial den Spruch vom Valentin gefunden, wo es eben beschrieben ist, Valentin macht Besuch. Und dann sagt die Frau, Hausfrau sagt, wollen Sie sich die Hände waschen? Und dann sagt er drauf, na, nur eine vielleicht, die andere ist nur sauber. Das zum Welttag der Toiletten oder es gibt Welttag der Welttag gegen die Misshandlung älterer Menschen. Das ist am 15. Juni. Auch finde ich genial den Spruch, der passt auch jetzt ein bisschen zu mir. Und da habe ich ein Foto von so einem alten Mann reingesetzt, wo Valentin sagt, was ein Häkchen werden will, krümmt sich bei Zeiten. Natürlich habe ich mich auch sofort gekrümmt bis heute. Und jetzt bin ich ein alter Haken, der sich unmöglich noch grad biegen lässt.
Das passt ja wieder zu dem Bild, das Sie am Anfang erwähnt haben, wo drei Herren versuchen, die alten Sturmmänner gemeinsam einen brillanten Valentin-Kalender basteln eigentlich.
Ja, basteln, ja.
Am 8. März ist bekanntermaßen der UNO-Welttag der Frauen und da gibt's der Frau oder der Frauen, da gibt's von Karl Valentin den gescheiten Spruch, Frauen leben nur deswegen länger als Männer, weil die Männer früher sterben.
Ja, ganz logisch.
Ganz logisch. Schieß auch. Am 4. März, da gibt's gar keinen UNO-Welttag. Nein, ist ja wurscht, aber Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.
Ja, das ist auch genial. Das ist,
bei Ihren Treffen wäre ich ja gern dabei gewesen, wie ihr drei euch die Bälle zugeworfen habt mit Karl Valentin. Wie lange gab es denn eigentlich, wo Sie als 16-Jähriger, haben Sie uns ja erzählt, Ihr ersten Valentinaden gegründet haben, Ihr erstes,
also,
was waren das, ein Kabarettl oder?
Nein, die Valentinadenbühne, das war, weil ich ja am Harthof groß geworden bin und da eben bis zu meinem 21. Lebensjahr gewohnt habe, war das eine Bühne von Jugendlichen aus dem Harthof. Und die einzige, die nicht aus dem Harthof kam, war eben die Liesel Kaltstadt, die ich im Seminar für Ausdrucksschulung kennengelernt habe. Weil ohne die geniale Partnerin, wie damals eben auch mit der Liesel Kaltstadt, hätte es nicht funktioniert. Das waren ungefähr 10 Jugendliche und wir haben praktisch uns am Anfang jahrelang nur mit Karl Valentin eben beschäftigt, auch mit unbekannten Stücken wie jetzt dem Bittsteller, wo Valentin auch eine tragische Figur spielt, die am Schluss scheitert. Er will einen von einem höher gestellten Menschen, braucht er ein Darlehen, weil er ein armer Handwerker ist und die ganze Geschichte endet in dem, dass er ärmer rauskommt, weil er eine Figur kaputt macht, die sauteuer ist von diesem höher gestellten Menschen. Und er hat ein wahnsinniges Darlehen, was er zurückzahlen muss. Und das ist eben das Stück vom Bittsteller. Das ist, und das war für uns am Harthof, weil das ein Stadtviertel war von 90% Sozialwohnungen, alles Menschen, die jetzt nicht, sage jetzt einmal, vollwertig in der Gesellschaft so integriert waren und ausgegrenzt und alles. Das hat uns damals als Jugendliche richtig erfasst, diese Tragik, Komik vom Valentin. Und das war für uns, wir haben gespielt. Also ich habe dann, über den Valentin bin ich dann auch politisch geworden, habe dann studiert und da war es dann mit der Schauspielerei vorbei. Ich habe dann Bundeswehr, nur Grundwehrdienst machen müssen und ich bin dann ungefähr so ab dem 22., 23. Lebensjahr bin ich dann nicht mehr als Valentin-Darsteller aufgetreten. Also es waren ungefähr 7-8 Jahre, wo ich intensiv durch ganz München, wir haben sogar im Valentin-Museum spielen dürfen, damals bei dem Gründer des Valentin-Museums, beim Hannes König. Der war begeistert, dass junge Menschen sich mit Valentin beschäftigen, weil Valentin eben in der Zeit, Anfang, Mitte der 60er Jahre, der war nicht präsent in München, und dass wir uns damit beschäftigen, der hat uns dann sogar ermöglicht, wir durften, da war ich 17, 18, im Deutschen Theater Valentin spielen, da hat er noch einen Faschingsball organisiert, der Hannes König. Und vielleicht noch eins, das ist, weil der Hannes König war für mich richtig ein Mentor. Ich bin ja ohne Vater groß geworden, und der hat mich so angenommen wie einen halberten Sohn. Und ich habe damals eine Lehre vor dem Studium gemacht in München in der Maximilianstraße. Also das war für mich ein Kulturschock. Harthof und dann Maximilianstraße.
Dann die Nobelmeile.
Bei der Fürsthurn- und Taxisbank. Das hat mein Vormund, ich hatte ja als nicht-eheliches Kind einen gesetzlichen Vormund, der hat diese Lehre organisiert. Und ich bin damals eben, wo ich Valentin gespielt habe und den Hannes König gelernt habe, bin ich fast jeden Tag mittags von der Maximilianstraße in meiner Mittagspause ins Valentinmuseum, und der Hannes König hat mich verköstigt. Ich habe da immer umsonst dann Mittagessen dürfen. Da war die Frau Köhl, die Freundin vom Hannes König, und das war für mich genial. Ging sogar so weit, dass mich Valentin so beschäftigt hat, dass ich dann die Mittagszeit mit ein, zwei Stunden überdehnt habe. Und dann habe ich mir gedacht, das bringt jetzt nichts mehr, wenn ich in die Bank gehe. Der Anschiss ist genauso schlimm, wenn ich erst morgen wieder komme.
Ja, das ist ja wie bei Karl Valentin. Kann eigentlich von ihm sein.
Fast, ja. Da sieht man, wenn man sich mit Valentin beschäftigt, was da alles rauskommt. Aber wie gesagt, der Kontakt und die Unterstützung vom Hannes König, die waren genial. Ich habe dann noch einen handgeschriebenen Brief von ihm gekriegt, wo ich zur Bundeswehr einberufen wurde und wo er bedauert hat, dass ich eben in der Zeit nicht mehr Valentin spielen konnte bei ihm. Und das war, ich war eine Veranstaltung auch, da war der Gustl Beierhammer sogar mit den Turmschreibern im Turmstüberl, wo wir die Liesl Karlstadt gespielt hat, die Anita Hunsberger und ich haben da in Turmstüberl haben wir den Firmling gespielt. Vor den Turmschreiber, und da war auch der Gustl Beierhammer da, das war super. Der war bloß so fies, was wir nicht wussten, der hat mir statt Wasser, der trinkt ja immer, der Valentin, und wird immer besoffener da in dem Firmling. Und ich habe da immer.
Affenthaler,
genau.
Wie heißt das? Haben Sie einen Käse in Flaschen?
Der haben Sie einen Käse in der Flaschen, fragt der Valentin. Und ich habe natürlich als Jugendlicher keinen Alkohol da drin gehabt, ich habe Wasser drin gehabt. Und der war so fies damals, das wusste ich nicht. Der hat das Wasser ausgewechselt, wo wir vorher hergekriegt haben, mit einem Schnaps.
Weiß
ich auch. Und dann habe ich, genau. Und dann hat der den tatsächlich im Valentinmuseum, hat der. Der bedient hat, hat mir den Schnaps gebracht, und ich habe natürlich gemeint, das ist normal, mein Wasser, und fange an zu trinken, und es ist hochprozentiger Alkohol. Und ich habe aber trinken müssen. Gut, das meiste ist dann drüber hinaus, über den Mund oder so, aber ich habe dann das Besoffensein nicht mehr richtig spielen müssen. Es war ein bisschen real.
Ja. Aber da sieht man, das berührt mich jetzt richtig, wie Karl Valentin ihr Leben beeinflusst hat. Ja. Ihr Mama hat es nett gemeint und hat sie einfach zu so einer Art Ferienschauspielschule geschickt. Und daran ist eine große Leidenschaft für Karl Valentin geworden. Und dass man als Bub, der dann schon ein bisschen gedemütigt worden ist, wie sie damals als uneheliches Kind, was ja heutzutage lächerlich ist, dass man da ausgegrenzt ist, dass das Ganze sich mit Bühne, Schauspiel und mit Karl Valentin zu beschäftigen, ihnen Selbstbewusstsein gebracht hat.
Selbstbewusstsein und auch Nachdenken über meine Situation und um mein Wohnumfeld und alles. Also in diesem Harthof da in München, das auszuhalten, aber das auch, ich sage jetzt mal, dann zwischendurch wieder humoristisch zu nehmen, obwohl es so tragisch ist. Und Valentin ist wirklich für mich und die Personen, die damit einhergehen. Also gerade dieser Hannes König und danach auch, oder wie jetzt der Kontakt seit 15 Jahren mit Gunter Fette und dem Alfons Schweigert, das ist das, was wirklich so eine Art Lebenswerk jetzt auch geworden ist. Das heißt, jetzt schließt sich der Kreis. Mhm. Ich habe mit 14 Jahren Valentin angefangen und jetzt bin ich 76 und jetzt haben wir so ein Buch gemacht, wo Valentin wirklich komplett drin ist, mit allen seinen Schrulligkeiten und Facetten, den Valentin ausmacht. Und insofern hat der ganz stark mein Leben beeinflusst und mich auch geprägt und in vielen Situationen
gerettet
mhm. und geholfen. Also ich bin ja manchmal ein bisschen so im Umgang sarkastisch. Eher. Und viele sagen, ja, jetzt spinnt er wieder der Becke. Und habe Antworten oft, die man leicht in das Valentineske bringen kann. Das heißt, dieser Humor hat mich ein ganzes Leben lang begleitet und ist gleichzeitig auch ein Schutz und eine Abwehr. Mhm. Auch wenn mich wer angreift, dann reagiere ich nicht aggressiv, sondern ich reagiere mit einer bestimmten Art des Humors, wo andere oft gar nichts damit umgehen können damit und die dann perplex sind und nicht mehr wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Also Valentin ist wirklich, den habe ich verinnerlicht.
Wie gut es Ihrem Leben getan hat. Also das finde ich jetzt wirklich beeindruckend. In Ihrem immer gültigen Kalender des Humors, ich blätter einfach fröhlich rum, steht am 23. September, denn aus Eigentrotz sage ich selbst zu mir nicht du, sondern sie, weil man da vor sich selber viel mehr Respekt hat als mit der Duzerei. Wunderbar.
Ja, genau. Ich meine, man kann ja eigentlich endlos so Sprüche aneinander reihen.
Haben Sie denn Lieblingssprüche gefunden in der langjährigen Arbeit mit Karl Valentin, mit den anderen Herren?
Einmal der Spruch, den Sie vorher schon genannt haben, wo alle dasselbe denken, wird nicht viel gedacht. Das ist für mich einer der genialsten Sprüche vom Valentin. Und ich finde auch schön die Geschichte, wo Valentin immer wieder gefragt wird, bei welcher Tätigkeit ihm eigentlich solche Ideen kommen. So, dann hat er gesagt, mei, beim Denken halt. Also ganz eine trockene Antwort.
Und man braucht einen Moment, bis man es
ja, genau. Ja, wann er die Idee hat, beim Denken jetzt. Ich meine, es gibt ein paar Sprüche, die finde ich auch super, die jetzt weniger bekannt sind. Es war ja für uns auch ein Anspruch, Valentin eben den Ganzen zu zeigen mit vielen Texten, Sprüchen, die man überhaupt nicht kennt. Und ich meine jetzt das, was Valentin textlich produziert hat, ist ja in einem neunbändigen Gesamtwerk, in der Werksausgabe, also da steht so viel drin, das glaubt man eigentlich gar nicht, was Valentin sonst noch alles gesagt hat. Aber wenn man so Sprüche nimmt, am 5. November ist es gesegnet, seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Jetzt ist ankommen,
gell?
Das dauert immer so ein Sechserding.
Oder was wahrscheinlich jeder irgendwann vielleicht mal den Spruch
toll
brauchen kann, am 29.11. Das finde ich auch super, wo er zu sich sagt, eigentlich bin ich ganz anders. Ich komm bloß nicht dazu. Es ist einfach, wie gesagt, sowas kennt man nicht. Gut, sowas Banales ist dann wie am 12.07. Scheidungen kann man einfach, ganz einfach verhindern. Die Männer müssen nur gleich zuerst die zweite Frau heiraten. Das ist ganz ein praktischer Lebenstipp.
Eigentlich. Okay. Aber warten Sie, was wir vorhin noch vergessen haben beim Welttag der Philosophie, den 19. November, den finde ich ja unglaublich.
Ja.
Haben Sie schon, mit einem Foto von Erna.
20. November ist es. Ich habe da in meinem ersten Buch, was ich mit Gunter Fette gemacht habe, meine skurrilen Bilder verpaart mit Valentin-Texten, weil ich wurde immer gefragt bei den Fotoseminaren, ja, das Bild sagt mir nichts. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, wenn das Bild jetzt sprechen könnte, was würde das jetzt dem Betrachter sagen? Und da bin ich auf die Idee gekommen, meine Bilder eben mit Valentin, also die Bilder sprechen mit Valentin zum Betrachter. Und da ist eben ein Foto von mir drin, wo ich mir gedacht habe, das muss so rein. Schwarzer Fleck, ein Rechteck, aufgenommen mit Stativ, damit ich es ja nicht verwackle. Und mit geschlossenem Objektiv. Der Objektivdeckel war noch drauf, damit es richtig schwarz wird. Und dann den Satz von Valentin dazu. Metaphysik ist der Versuch, in einem verdunkelten Zimmer eine schwarze Katze zu fangen, die sich gar nicht darin befindet. Das, ich glaube, wenn man das einmal hört, versteht man das gar nicht.
Ich habe es Gott sei Dank mitgelesen in Ihrem Buch am 20. November. Metaphysik ist der Versuch, in einem verdunkelten Zimmer eine schwarze Katze zu fangen, die sich gar nicht darin befindet.
Genau.
Es gibt viel nachzudenken bei Karl Valentin. Haben Sie noch Lieblingssprüche? Sie haben eine ganze Liste mitgebracht. Jetzt muss ich Sie aber noch mal fragen, wie sind Sie denn auf diese ganzen Sprüche gekommen, die nicht so bekannt sind?
Ja.
Ist es im Nachlass gewesen oder bei unveröffentlichten Dingen oder in dem neunbändigen Band, von dem Sie gerade gesprochen haben? Neunbändigen Ausgabe, von der Sie gerade gesprochen haben?
Beides. Also wir haben, wo wir uns dann intensiver damit beschäftigt haben, die letzten eineinhalb Jahre, war schon die Aufgabe, jeder soll mal seine Valentin-Zitate und seine Valentin-Texte mal aufschreiben oder raussuchen. Alfons Schweigert hatte da ein riesen digitales Archiv da schon. Und dann haben wir, weil zuerst war ja die Sorge, meine 366 Tage mit Valentin zu füllen, das war ja auch schwierig, am Verlag zu verklickern. Wo zuerst die Reaktion kam, naja, 366 Tage, da bringt man doch nichts zusammen. 306 und auf jeden Tag soll Spruch oder Bild rein. Also da war zuerst eine gewisse Skepsis da. Und dann haben wir aber, wie gesagt, das versucht mal alles aufzulisten. Und der Hauptpool war natürlich, also ich habe 2 Jahre lang die 9 Bände im Piper Verlag, die Werksausgabe von vorn bis hinten gelesen. Ich weiß nicht, wie viele 1000 Seiten das sind, gemarkert. Das gibt es ja nicht digital, sondern das ist ja alles noch richtig haptisch, analog. Und haben wir das alles dann so rausgeschrieben. Und dann haben wir eben das synchronisiert mit Schweigert und Fette und haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir 400 Sprüche oder so. Und dann haben wir gepuzzelt, oder das war dann mehr meine Arbeit, die Sprüche zu Fotos und Tagen dann zusammenzubringen. Also das war eine schöne, aber schwierige Arbeit.
Aber es hat auch Freude gemacht.
Ja, hat einen riesigen Spaß gemacht. Ja.
Was machen Sie jetzt danach? Das fällt einer doch
richtig. Naja, jetzt rede ich über das Buch. Wie mit Erna, Frau Kaiser. Also das ist ja das Schöne, dass man das jetzt verbreitern konnte, das Ganze. Vorher waren wir zu dritt. Mhm. Und jetzt können wir das Hinz und Kunz in die Welt rausposaunen und wie Polt eben im Vorwort sagt, extraterrestrisch. Von daher ist das jetzt eigentlich eine schöne Aufgabe, weil es lockerer natürlich ist. Wir haben keinen Druck mit dem Verlag und
aber
so.
Aber jetzt, wo Sie gerade sagen, Sie haben dann doch viel mehr Sprüche als die 366. Wir haben auch die Schaltjahre berücksichtigt, gefunden. Was machen Sie dann mit den anderen? Das tut ja richtig weh, sich dann beschränken zu müssen.
Ja, die hat man dann auch natürlich noch. Von daher, also es gibt kein weiteres Buch, das kann ich gleich schon mal sagen, weil das ist
die Quintessenz.
Das ist die Quintessenz und das ist eigentlich das Valentin-Werk, was ihn komplett ausmacht. Und mehr geht jetzt nicht mehr. Also wir können da jetzt nicht was noch drauflegen. Das ist das ultimative Valentin-Buch, sagen wir jetzt einmal. Weil wirklich das sogar für Valentin-Kenner noch viel enthält, was für sie neu ist. Eben auch, weil viele Bilder drin sind, die noch nie veröffentlicht wurden, Privataufnahmen und eben Texte, Sprüche oder Dialoge, die noch nie in irgendeiner Form eben in einem Buch erschienen sind oder so. Also von daher ist es jetzt gut, sage ich mal, dass der Valentin jetzt ein bisschen sacken kann. Und wir sind ja auch nicht mehr die Allerjüngsten, von daher haben wir nicht mehr ganz so viel Zeit, uns so viel zu beschäftigen. Und es macht jetzt richtig Spaß, selber durchzugehen und auch Situationen nachzuvollziehen, wo es zwischen uns auch ein bisschen geknistert hat und wo man gesagt hat, jetzt müssen wir 2-1 entscheiden, das geht nicht anders. Also wir sind Gott sei Dank 3, ungerade Zahl, und es ist, jeder von uns ist so zufrieden und wir sind heilfroh, muss ich schon sagen, dass der Verlag eine so grandiose Haptik da entwickelt hat. Und das ist ein Buch, was man, ich kriege das jetzt mit, überall, wo ich das zeige, dass das wird richtig als ganz tolles Werk wahrgenommen. Und der Inhalt und auch die Schriftform und alles, wir haben ja da ewig rumgepuzzelt, welche Schriftart nehmen wir. Man kann ja nicht eine uralte Schrift, man kann ja nicht irgendwie in Sütterlin schreiben beim Valentin, das muss ja lesbar sein, auch für die heutige Generation. Mhm. Wir haben quasi überwiegend diese alte Schreibmaschinenschrift mit den Valentin-Zitaten, und es ist eben was Altes, was aber, wie gesagt, komplett die Neuzeit auch erfasst und für alle, ob jung oder alt, auch nutz- und lesbar. Und genau.
Und es ist eine große Freude, es zu lesen, das Buch. Es heißt 366 Tage mit Karl Valentin, der immer gültige Kalender des Humors, mit einem Vorwort von Gerhard Polt, eben erschienen im Volk Verlag. 3 Autoren sind es, Herbert Becke, gerade bei mir zu Gast, Alfons Schweiger, der schon oft hier bei uns bei Habe die Ehre zu Gast war, und Gunter Fette. Ich glaube, sie haben viel Freude miteinander gehabt beim Erstellen und beim Zusammenstellen des Buches und werden auch vielen Freude machen mit diesem immer gültigen Kalender des Humors. Kann nur noch jetzt zum Schluss draus zitieren, aber wenn ich mit dem Schluss anfange, werde ich zu früh fertig. Oder, nochmal auch von Karl Valentin, das ist wie bei jeder Wissenschaft, am Schluss stellt sich heraus, dass alles ganz anders war. Genau. Haben Sie noch einen besseren Spruch für den Schluss?
Eigentlich jetzt, man kann immer noch was draufsetzen. Aber ich meine, das ist ein Spruch, den kennen, glaube ich, schon viele. Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind.
Herrlich.
Gell?
Ich danke Ihnen für den schönen Ratsch. Wir könnten nur 5 Stunden ratschen, aber man kann das Buch auch lesen.
Man kann es lesen.
Und es macht viel Spaß.
Genau.
Ich bedanke mich, Herbert Becke, und viel Erfolg mit dem Buch.
Ja, danke für die Einladung, Frau Kaiser.
Schön war's.
Genau.
Für
und
Gott.
Ihnen alles Gute.
Dankeschön.